Ich begegne heute Daniel Kirch-Kessler. Er ist psychologischer Berater, systemischer Coach und er begleitet Menschen in belastenden Lebenssituationen. Lieber Daniel, ich freue mich, dass du heute in den Begegnungen zu Gast bist. Hallo.
Hallo Martina, freut mich, da zu sein.
Wir sprechen heute über die Folgen von Isolation und Einsamkeit. Ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Lass uns mal Einsamkeit definieren. Das ist ja für jeden anders.
Ja, ich glaube, Einsamkeit ist, genau wie du sagst, das sieht jeder ein bisschen anders. Manche, glaube ich, denken, dass Einsamkeit einfach die Abwesenheit von anderen Menschen ist. Ich definiere Einsamkeit aber eher keine Verbindung zu weder zum Universum noch zu anderen Menschen so wirklich eingehen zu können. Ich glaube, dann haben wir eine Form von Einsamkeit, die sehr, 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 sehr schlimm für uns ist.
Wie kann sowas denn entstehen, so eine Isolation?
Ich glaube, unsere Gesellschaft hat mittlerweile sehr, sehr viele Strukturen, die wir sowohl das Handy als auch die Doppelbelastung der Eltern bei der Arbeit, die dazu führen, dass wir immer mehr Zeit mit uns selber verbringen. Die Handys sind natürlich auch nochmal ein riesiges Problem. Die beschleunigen das ganze Thema natürlich nochmal. Und Corona war jetzt natürlich, würde ich sagen, die Kirsche auf der Sahnetorte, die das Ganze nochmal in ein sehr, 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 sehr krasses Licht gestellt hat. Einfach weil Kinder in diesem Zeitraum ja vollkommen alleine aufgewachsen sind, keine Spielpartner so wirklich hatten und viel zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbracht haben. Also es ist ein großer Mix aus vielen Dingen, die dazu führen, dass wir uns isolieren. Aber es muss eine Gegenbewegung geben.
Manchmal ist dieses Absenden, aber Abwenden von der Welt ja Absicht. Jetzt mal von Corona abgesehen, ne? Da waren ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen in einer Komplettisolation, was ein Albtraum war im Nachhinein. Die Gründe mal dahingestellt, ob das richtig war oder falsch, alles egal. Fakt ist, das, was es mit uns gemacht hat, das war schon sehr tiefgehend. Aber wenn man sich jetzt absichtlich mal abwendet von der Welt, ab wann wird das dann kritisch?
Erstmal ist das, glaube ich, auch etwas sehr, sehr Gutes. Vor allen Dingen, wenn man irgendwann geht der soziale Akku, so nenne ich das immer ganz gerne, ist dann irgendwann mal alle und man muss sich wieder ein bisschen auftanken und neu sortieren. Und das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Wenn der Hintergrund ist, ich bin überfordert mit der Welt, dann kann ich mich ein bisschen auftanken, aber es kann dann ziemlich schnell in eine Sozialphobie gehen. Aber es gibt einen klaren Unterschied. Es gibt dieses, ich ziehe mich zurück, weil ich meine Akkus aufladen muss. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas sehr, sehr Gesundes. Das sollte man auch immer mal wieder für sich einbauen. Allerdings sollte es nicht dazu führen, dass man gänzlich keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hat.
Daniel, oft kommt man aus einer Isolation ja nicht selbstständig wieder raus, obwohl man die anfangs vielleicht sogar selbst gewählt hat, weil einem alles zu viel wurde oder weil man seine Ruhe wollte. Ist das ein gefährlicher Zustand?
Ja, ein sehr gefährlicher Zustand. Denn das Abschirmen von anderen Menschen, weil die Menschen um einen herum einen zu sehr aussaugen oder einen zu viel Kraft rauben in irgendeiner Form oder die Interaktion mit denen, das ist, wie gesagt, ein normales Verhalten, das ist in Ordnung. Aber wenn wir die Außenwelt nicht mehr da haben, dann verlieren wir die Regulationsmöglichkeit für uns selber und wir haben keine Verbindung zu Menschen, die im Prinzip Zeugnis darüber ablegen, wer man ist und eine Art von Dokumentation mit einem betreiben. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel habe ich jemanden, der total besondere Dinge in seinem Alltag leistet, wofür jeder Mensch ihn bejubeln würde, aber niemand erfährt davon und keiner weiß, dass diese Tat wirklich passiert ist, dann ist es ein bisschen so, als wenn sie nicht passiert wäre. Das Universum spürt natürlich, dass dieser Mensch gerade etwas Tolles gemacht hat und vielen verschiedenen Menschen geholfen hat. Aber wir brauchen auch die Dokumentation und das Lob oder auch die Kritik der Außenwelt. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir uns selber nicht mehr wirklich in der Realität einordnen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass die Meinung von einem anderen Menschen zwingend notwendig ist, damit ich mich selber einschätzen kann. Aber um mal ein ganz, ganz trockenes Beispiel zu nehmen, wenn ich wissen will, wie schnell ich bin als Läufer, muss ich gegen andere Menschen antreten. Mhm. Und wenn ich nicht gegen andere Menschen antrete, dann bleibt es ein mir selbst überlassen, wie gut ich mich als Läufer sehe.
Ist es denn auch so, ich meine, dass das Folgen für die Psyche hat, ist klar, aber reagiert da auch der Körper?
Auf jeden Fall. Es gibt ganz häufig, dass das zentrale Nervensystem versagt. Es passiert ganz häufig, dass Panikattacken kommen. Wie es sich äußert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, die meisten Menschen, mit denen ich bis jetzt zu tun gehabt habe, haben in irgendeiner Form auch körperliche Symptome. Manche haben Rückenschmerzen, der eine hat es dann im Knie. Das halt, da gibt es halt leider keine Faustregel, wo man sagen kann, okay, jeder, der in irgendeiner Form isoliert ist und psychische Probleme dadurch bekommen hat, hat dann Zehschmerzen oder Gelenkschmerzen. Da gibt es leider keine Faustregel, aber der Körper und Geist sind miteinander verbunden. Da führt eigentlich selten ein Weg dran vorbei.
Gibt es denn Gruppen, die besonders durch Einsamkeit gefährdet sind?
Die Gruppen, die am meisten gefährdet sind, sind die Jugendlichen, die Heranwachsenden und unsere alte Generation. Einfach weil im Jugendalter gerade meistens leider ja beide Eltern arbeiten gehen müssen oder auch leider häufig sind die Ehen mittlerweile halt geschieden. Dadurch hat man zwei verschiedene Lager, alle sind überlastet. Die Kinder spielen selten noch draußen. Meistens ist es so, dass man die Kinder irgendwie mittlerweile mit Gewalt schon fast nach draußen bringen muss. Und im Vergleich oder die Parallele zu den älteren Menschen, leider ist es so, dass wir ganz viele ältere Senioren in die Altersheime weggeben müssen. Es geht ja leider auch teilweise gar nicht anders. Das ist kein Vorwurf an irgendwelche Kinder, die ihre Eltern dann in ein Heim schicken müssen. Aber häufig passiert es. In der damaligen Zeit war es immer noch so, dass die Großeltern mit unter dem Dach gewohnt haben und gleichzeitig die Kinder oder auch die Enkelkinder für die da waren. Aber das ist halt nicht mehr so. Die Familien werden immer kleiner und dadurch natürlich auch die Menschen, die sich dann um diese Menschen kümmern.
Ja, also so haben wir quasi wirklich diese beiden Gruppen, die Jungen und die Alten, die besonders gefährdet sind. Warum merkt denn der Rest der Welt nicht, dass jemand in so ein Loch rutscht?
Naja, die meisten Menschen haben gute Abwehrmechanismen und finden immer einen Weg, das irgendwie mit sich selber auszumachen. Gerade die ältere Generation hat es gelernt. Ja, man kennt den Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz und wird häufiger als etwas betrachtet, wo man sagt, der ist gerade ein bisschen labil oder das ist schwach und man zeigt keine Gefühle. Ich glaube auch, die ältere Generation war besser darauf vorbereitet, auf diese Art von Isolation. Aber wenn ich mich isoliere, bedeutet das halt auch, dass ich mich eben nicht mehr öffne. Und wenn ich mich nicht mehr öffne, dann ist es sehr, sehr schwer von außen zu erkennen, dass jemand gerade leidet.
Daniel, wir haben das eben schon gesagt, dass gerade bei Kindern die Einsamkeit schon früh ein Thema ist. Das hat bestimmt auch was mit diesen medialen Dingen zu tun, mit denen wir uns umgeben. Tablets, Computerspiele, das wird in den Kinderzimmern oft mehr bespielt als die Interaktion mit Gleichaltrigen. Wie siehst du das?
Das ist wahrscheinlich sogar eines der größten Probleme, die man damit bearbeiten oder aushebeln könnte, wenn wir halt wieder das Spielen mit gleichaltrigen Personen haben. Häufig ist es ja auch so, die Familien sind ja auch kleiner geworden. Heute gibt es ganz, 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 ganz viele Einzelkinder oder wo vielleicht nur zwei Kinder mit im Haushalt sind. Und dann fehlen jetzt erstmal die Möglichkeiten, auch innerhalb der Familie vielleicht solche Fähigkeiten zu erlernen. Wie verbinde ich mich mit anderen Menschen? Wie habe ich Spaß auch mit anderen Kindern? Wie spiele ich mit anderen Kindern? In der Regel haben die Kinder das in der Vergangenheit von sich aus irgendwie untereinander geklärt und geregelt. Man kennt den Spruch noch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und dadurch, dass wir jetzt in den Großstädten leben, gefühlt, gibt es halt kein Dorf mehr. Es gibt wenig Gemeinschaft. Wenn alle überlastet sind, dann bleibt halt einfach nur noch das Handy oder die einfachste Möglichkeit, vorm Fernseher oder vor die Konsole zu gehen. Und da lernt man dann halt wirklich gar nichts.
Aber ist es nicht so, dass die Eltern den Kindern das auch teilweise vorleben? Also ich sehe hier manchmal schon gerade junge Eltern mit dem Handy vor der Nase und das Kind liegt im Kinderwagen und starrt quasi die Eltern an, deren Gesicht es gar nicht mehr sieht, weil das Handy davor ist.
Das Handy ist eine Erfindung, die so viele Vorteile hat und doch auch so viele Nachteile. Ich möchte gar nicht so sehr die Eltern dafür angreifen. Ich sehe das auch im Alltag. Ich arbeite gleichzeitig auch noch an einer Schule. Und da sehe ich das auch bei den Lehrern, dass die von ihrer Motivation und von dem, was sie machen wollen, eigentlich den richtigen Weg einschlagen möchten, dann aber überfordert oder überlastet sind, weil vielleicht die Gruppen in der Schule zu groß sind oder es viele andere administrative Dinge im Hintergrund gibt, die erledigt werden müssen. Und dann kommt das eigentliche Bedürfnis, was die Kinder bräuchten, um zu steuern, wie verbinden die sich miteinander, wie lernen die miteinander zu spielen, kommt dann einfach immer zu kurz.
Kann denn auch die Persönlichkeit eine Rolle spielen, wie schnell man in so eine Isolation abdriftet?
Absolut, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt die Aufteilung nehmen, es gibt den introvertierten Typen und es gibt den extrovertierten Typen, dann ist es für den introvertierten Typen erstmal von seiner Grundvoraussetzung her schwieriger, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Da ist ein größeres Schutzbedürfnis da. Es kommt natürlich auch viel durch die Erziehung oder auch die, das sind selbst banale, oder was heißt banale Sachen, aber selbst Dinge wie die Geburt an sich schon, könnten schon Einfluss darauf nehmen, welche Präposition wir der Thematik, wie verbinde ich mich mit anderen Menschen, haben. Von daher gibt es da riesige Unterschiede. Nichtsdestotrotz kann das jeder Mensch erlernen und jeder Mensch will das auch und jeder Mensch braucht das auch. Wir sind nun mal Herdentiere und es gibt da dann verschiedene Möglichkeiten mit dieser unterschiedlichen Grundvoraussetzung, mit der man da ist, umzugehen.
Oft spielt ja auch Scham eine Rolle. Das gibt ja niemand gerne zu, dass er sich einsam fühlt.
Das ist eine Sache, die niemand gerne zugibt, einfach auch, weil es fühlt sich auch einfach nicht gut an und sich zu öffnen bedeutet ja auch jedes Mal, sich verletzlich zu zeigen und seinem Gegenüber die Macht zu geben. Du könntest mir jetzt theoretisch etwas Böses haben, weil ich habe mich dir gegenüber geöffnet und ich habe dir vertrauensvolle Dinge erzählt und jetzt hast du natürlich auch eine gewisse Macht über mich. Solltest du jetzt rumlaufen und das irgendwem erzählen? Auch einer der Gründe, warum dann Kinder, Jugendliche sagen, das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder mich verletzlich zeigen oder etwas preisgeben, weil jetzt habe ich den Salat, in dem alle das wissen und alle haben mich ausgelacht und das ist ein super Grund, um das nie wieder zu tun.
Daniel, es ist schon komisch. Man hat so den Eindruck, obwohl wir uns heute viel mit Social Media beschäftigen und über diese Kontakte viele, über diese Plattform viele Kontakte knüpfen, trotzdem sind wir isolierter als je zuvor. Stimmt das oder ist das nur so ein Gefühl?
Nee, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass die Social-Media-Welt uns das suggeriert und einem das Gefühl gibt, dass man Teil einer Gruppe ist und dass man zu einer Community gehört und dass man jetzt Freundschaften hat in Nigeria oder in Südostasien und man hat irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie mit der ganzen Welt verbunden ist und doch ist es halt ein Trugschluss, weil die wahre Verbindung einfach in der Präsenz passiert. Ich kann mich nicht wirklich mit einem Menschen verbinden und ihn spüren und ihn wahrnehmen und die ganzen Nuancen, die sehr, sehr wichtig für uns sind. Körperhaltung, die Mimik, die Gestik, all das ist für mich absolut notwendig, um mich mit jemandem zu verbinden.
Genau, ich gehe jetzt auch mal so einen Schritt weiter, zum Beispiel diese Dating-Apps. Wenn man sich da vorstellt, dass man andere mal eben so wegwischen kann, wenn die einem nicht 100% zusagen, das macht ja auch was mit uns, oder? Wenn du so eine Auswahl treffen kannst, das ist ja schon fast, ich will es kaum sagen, aber es ist fast so ein bisschen verächtlich, ne?
Dann wird ein Mensch auf einmal zu einem Objekt und leider ja häufig, in den meisten Fällen, gerade in den Dating-Apps, sehr, sehr, sehr oberflächlich betrachtet.
Ja,
und
das stimmt.
Eine Sache, die, wie wir eigentlich mit Menschen überhaupt nicht umgehen und auch gar nicht in Resonanz treten. Wir spüren den Menschen in der Regel, haben dann ein energetisches Gefühl, sich mit diesem Menschen verbinden zu wollen oder diesen Menschen charismatisch zu finden oder sich mit dem unterhalten zu wollen. Und all diese Dinge kommen in der Social-Media-Welt ja überhaupt nicht zur Geltung. Da ist einfach jeder präsentiert, so das Schönste, was es in seinem Leben gibt, wird dann da online gestellt. Und das ist eigentlich nur, die Verpackung mag schön sein, aber der Inhalt bleibt verborgen.
Wir haben jetzt schon so viel besprochen. Gerade die Kinder liegen dir ja sehr am Herzen. Du arbeitest ja auch an Schulen, hast du gesagt. Wenn du jetzt nochmal so zusammenfasst, kurz, was fällt dir in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am meisten auf in den letzten Jahren zu diesem Thema Einsamkeit?
Ja, am meisten fällt mir auf, dass Kinder nicht mehr wirklich unterstützt werden, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Weil das Spielen mit anderen Kindern muss ich erstmal lernen. Ich beobachte das ganz häufig bei Kindern, wenn ich mit denen Spiele spiele, dass gerade Einzelkinder das häufig dazu neigen, dann mal zu schummeln und zu versuchen, das Spiel ein bisschen zu manipulieren. Und sehr frustrierend, wenn ich dann sage, nee, du hast dich gerade nicht an die Regeln gehalten, wir müssen das Ganze nochmal rückgängig machen. Und dann setzt ziemlich schnell ein großer Frust ein, weil sie normalerweise scheinbar gewohnt sind, das zu bekommen, wie sie es möchten. Und dann da zu sein für die Kinder und das auszuhalten und das immer wieder zu wiederholen, ist halt enorm wichtig für die Entwicklung des Kindes, weil in mir gegenüber ist das kein Problem. Ich kann damit umgehen, wenn jemand versucht zu schummeln. Aber andere Kinder werden mit diesem Kind nicht mehr spielen wollen. Und ich sehe da einfach eine viel, viel größere Verantwortung an den Schulen, in den Kindergärten, in der Pädagogik, dass wir darauf achten, wie spielen die Kinder miteinander. Weil das ein enorm wichtiges oder das wichtigste Werkzeug ist, sich mit Menschen zu verbinden.
Hast du denn noch so eine Botschaft für uns, die du uns mitgeben kannst? So in einem ein, zwei knappen Sätzen, was ist wirklich wichtig? Worauf sollten wir als Eltern besonders achten?
Erstmal aufrichtiges Interesse zeigen den Kindern gegenüber und immer wieder nachfragen, mit wem hast du gespielt, mit wem bist du gerne, was macht dir gerne Spaß, um zu gucken, wo fühlen sich die Kinder wohl, um dann zu gucken, wenn die sich schon irgendwo wohlfühlen und ein bestimmtes Interesse für irgendeinen Bereich, egal ob es Malen oder Fußballspielen ist, und dann dort zu unterstützen und zu sagen, okay, wir kommen da mit, wir unterstützen dich dort und sorgen auch dafür, dass du da dran bleibst und dass du dort auch deine Verbindung ziehst. Kinder brauchen andere Kinder um sich herum. Das ist erstmal ganz wichtig. Und wenn man als Elternteil merken sollte, mein Kind ist immer nur alleine und mein Kind will mit niemandem spielen, dann sollte man da ansetzen.
Ja, absolut. Wir sprechen gleich über unsere Lieblingsbücher, also die, die wir zum Glätz gelesen haben. Da bin ich sehr gespannt, was du da mitgebracht hast. Jetzt geht es um eine ganz schöne Stelle in dieser Sendung, nämlich um das letzte Buch, was wir so gelesen haben. Meins steht gerade vor mir, ist erst vor, ich glaube, ein paar Wochen erschienen, ist noch nicht so lange raus, ist von M.L. Stedman und heißt Ein weites Leben. Ich finde diese wirklich, wirklich großartig, dieses Buch. Ich habe das erste von der Autorin ist 2013 erschienen und das heißt Das Licht zwischen den Meeren, das war schon ganz, ganz großartig, ist eine meines großer Lieblingsbücher geworden. Und dieses hier, das spielt auch wieder in Australien und zwar in Westaustralien. Seit Generationen lebt da die Familie der McBrides auf einer entlegenen Schafsfarm und eines Tages verändert ein Unfall alles, während der Vater und der älteste Sohn ihr Leben verlieren, übersteht der 17-jährige Matthew das Unglück mit zwar schweren Beeinträchtigungen, aber er überlebt und der findet auch ziemlich schnell zurück auf diese Schafsfarm nach Meredith Downs, zurück zu Mutter und Schwester und dann schlägt das Schicksal ein zweites Mal zu und diesmal steht nicht nur Matts Leben auf dem Spiel, sondern auch seine Seele und zwar auf eine Weise, die man kaum vorhersehen kann, geschweige denn überleben könnte. Also eine ganz große, wunderbare Geschichte über die Frage, was bleibt, wenn man glaubt, dass alles verloren ist. Super gut erzählt und ein Buch, das sich ins Herz brennt. Jetzt bin ich gespannt, lieber Daniel, was deins ist.
Ja, sehr spannend erstmal. Mhm. Hört sich sehr interessant an.
Es ist auch wirklich gut. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, ist der Koran.
Nicht dein Ernst. Ja, voll. Das habe ich noch nie gelesen. Warum hat es dich so fasziniert? Warum hast du es gelesen?
Naja, die Grundidee war, ich bin auf das Buch gestoßen, weil ich sehr, sehr stark mit der Gedanke zwischen wie viel Freiheit brauchen wir und wie viele Regeln brauchen wir eigentlich? Und wo ist da der perfekte Mittelweg? Wenn wir jetzt über Menschen mit Depressionen, mit einer klinischen Depression sprechen, die wirklich, wirklich am Ende sind, das Erste, was man bei denen macht, ist, wenn die stationär zum Beispiel gehen, ist, man gibt denen erstmal wieder eine Struktur. Und diese Struktur gibt einem einfach erstmal Sicherheit. Mhm. Wir als Menschen brauchen einfach Orientierung, wir brauchen Wiederholung und wir brauchen klare Regeln, um in irgendeiner Form stabil zu sein. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wie viel Freiheit und wie viel Regeln brauchen wir eigentlich.
Und das hast du dann im Koran, hast du da was gefunden diesbezüglich?
Genau, ich würde sagen, der Koran ist zumindest von unseren drei Großreligion mit dem Christentum, Judentum und dem Islam, die Religion, die am meisten Vorgaben gibt. Das sind natürlich keine Regeln, wo jetzt drinsteht, dass man irgendwie dafür geköpft wird, wenn man sie nicht einhält. Aber sie haben sehr, sehr viele Vorgaben, wenn es darum geht, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fastenmonat Ramadan, da geht es dann ja auch um ein, ist ja wie ein Retreat. Es geht darum, wieder besinnt, es geht darum, dass man zu sich findet, es geht darum, dass man sich von den Reizen ein bisschen zurückzieht, es ist dann ja Handykonsum, kein Rauchen, kein Trinken und all die Sachen, die unseren Geist in irgendeiner Form aufwühlen, soll da reduziert werden. Egal welches Thema man im Prinzip beleuchtet, ob das wie viel Wasser man trinken sollte, wie viel Essen man trinken sollte, es gibt auf jede Handlung von dir einen Vorschlag, wie es sinnig sein könnte.
Also ich verstehe es so, das ist auf jeden Fall, also es regt mich an, den mir mal durchzulesen, obwohl der ja auch recht umfangreich ist. Wie lange hast du gebraucht?
Ich habe mir Zeit gelassen. Ich glaube, ich hatte 3 Monate etwa.
Ja, genau. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Zeit dazwischen, uns sacken zu lassen. Mhm. Ich finde es toll, dass du es vorgeschlagen hast und ich danke dir sehr für das Gespräch heute.
Ich danke dir, Martina.